Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland verschärft sich. Ukrainische Truppen gingen im Osten des Landes gegen prorussische Separatisten vor. Dabei gab es Tote in der Region um die Stadt Slawiansk. Russland reagierte mit einem Truppenmanöver an seiner Grenze zur Ukraine. Das nährt Befürchtungen in Kiew, Moskau könne sich militärisch in den Konflikt in der Ostukraine einschalten. Der ukrainische Übergangspräsident Turchinow rief Russland auf, seine Truppen unverzüglich zurückzurufen.
Mit ihrer sogenannten Anti-Terror-Aktion ist die Übergangsregierung in Kiew heute gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes in die Offensive gegangen. Die ukrainische Armee begann ihren Einsatz in Slawiansk mit Panzerfahrzeugen, um die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen. Neben Donetsk die zweite Hochburg der Separatisten. Stolz verkündete der ukrainische Interimspräsident Turchinow im Parlament erste Erfolge. Die von Präsident Putin angeordneten Manöver an der Grenze zur Ukraine nannte Turchinow eine unverschämte Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine. Russland unterstützt den Terrorismus in unserem Land. Ich fordere Russland auf, unverzüglich seine Truppen von der Grenze abzuziehen. Moskau muss aufhören, uns ständig zu bedrohen und zu erpressen. Doch nicht alle Abgeordneten sind von dieser Operation überzeugt, zumal es den ganzen Tag über widersprüchliche Darstellungen gab. Bisher waren keine der Maßnahmen gegen die Separatisten effektiv. Ich bin davon überzeugt, dass wir die instabile Lage im Osten so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen müssen. Was heute Morgen noch wie ein Befreiungsschlag verkündet wurde, wirkt heute Abend wie eine Gewaltspirale, die kaum noch aufzuhalten ist. Bis zu 11.000 Mann soll die Regierung hier in Kiew in Gang gesetzt haben, Panzerfahrzeuge rollen, um im Osten aufzuräumen, wie es heißt. Nachdem Moskau mit Manövern an der Grenze reagiert hat, wächst nun die Angst im Land vor einer Militäroffensive Russlands im Osten der Ukraine.
Russlands Präsident Putin verurteilte den Militäreinsatz gegen prorussische Separatisten im Osten der Ukraine. Dies werde Folgen für die Führung in Kiew und die internationalen Beziehungen des Landes haben. Vom russischen Parlament hat sich Putin bereits vergangenen Monat eine Vollmacht für einen Militäreinsatz in der Ukraine geben lassen, wenn dort russische Bürger bedroht sind.
Die Nachricht von den Ereignissen im ostukrainischen Slawiansk erreichte Putin heute Mittag, kurz bevor er an einer Podiumsdiskussion in Petersburg teilnehmen wollte. Gleich zu Beginn der Veranstaltung, die live im Fernsehen übertragen wurde, reagierte er. Sollte das Militär tatsächlich gegen die Bevölkerung vorgehen, dann ist das ein schweres Verbrechen am eigenen Volk. Wenn diese Entscheidung getroffen wurde, dann handelt es sich in meinen Augen um eine Junta. Die Regierung hat dazu kein nationales Mandat. Den ganzen Tag schon berichtet das russische Fernsehen über die Ereignisse in der Ostukraine. Mit Live-Schalten immer wieder neuen Bildern. Reporter senden ihre mit Smartphone hergestellten Videos. Am Nachmittag dann die Pressekonferenz im russischen Verteidigungsministerium. Minister Shoigu rechtfertigt die Militärübung unter anderem damit, dass 11.000 ukrainische Soldaten gegen friedliche Bürger vorgingen. Wenn diese Militärmaschine nicht gestoppt wird, wird es zu einer hohen Zahl von Toten und Verletzten führen. Auch die von der NATO angekündigten Militärübungen in Polen und im Baltikum dienen nicht der Normalisierung der Situation um die Ukraine. Wie viele Verbände an die Grenze verlegt werden, ist jedoch nicht klar.
Es ist schwer zu glauben, dass die Eskalation noch aufgehalten werden kann. Was wir erleben, ist ein Hochschaukeln der Kräfte. Besonnene Stimmen haben im Moment keine Chance.
Die Bundesregierung genehmigt wegen der Ukraine-Krise derzeit keine Rüstungsexporte nach Russland. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Betroffen seien 69 Anträge mit einem Gesamtwert von gut 5 Millionen Euro. Dabei geht es um Rüstungsgüter wie Munition, Handfeuerwaffen und Fahrzeuge.
Modernste Radar- und Lasertechnik für den Kriegsfall. Mit solcher Technik rüstet die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall seit 2011 ein Gefechtsübungszentrum im russischen Mulino aus, 300 Kilometer östlich von Moskau. Mehr als 30.000 Infanteristen und Panzergrenadiere sollen darin jährlich trainieren. Ende März stoppte Bundeswirtschaftsminister Gabriel das heikle Rüstungsprojekt. Zu spät, kritisiert die Opposition. Das Trainingszentrum sei längst einsatzfähig. Und?
Da wird ganz groß lautstarken Exportstopp verkündet und ganz praktisch passiert das Gegenteil. Es werden immer noch Waffen, Munition täglich nach Russland geliefert. Das hat uns die Bundesregierung gerade schriftlich gegeben.
In einer offiziellen Erklärung heißt es, die Bundesregierung hat eine Prüfung eingeleitet, wie mit bereits erteilten Exportgenehmigungen umgegangen werden kann. In kritischen Fällen wirkt die Bundesregierung darauf hin, dass es nicht zu einer Ausfuhr der betroffenen Güter kommt. Prüfung einleiten, hinwirken, auch für die Grünen ist das kaum glaubwürdig.
Die Bundesregierung sollte sich an den eigenen Waffenexportkodex halten. Der greift für diesen Fall Russland. Und die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass die Europäische Union überhaupt keine Waffen mehr nach Russland exportiert.
Nicht nur Deutschland. Auch andere EU-Partner setzen ihre bereits genehmigten Waffengeschäfte mit Russland fort. Frankreich arbeitet an einem Milliardenauftrag, 2 Kampfschiffe der Mistral-Klasse zum Transport schwerer Panzer, Truppen und Kampfhubschrauber. Die Bundesregierung wird Farbe bekennen müssen. Sanktionsdrohungen gegenüber Moskau laufen ins Leere. Solange Deutschland und seine EU-Partner in dieser brandgefährlichen Lage noch nicht einmal Waffenlieferungen nach Russland unterbinden.
Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise hat Bundesaußenminister Steinmeier dem russischen Nachbarland Georgien Unterstützung zugesagt. Gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Fabius stellte er bei Gesprächen in Tiflis eine engere Anbindung an den Westen in Aussicht. Steinmeier zeigte sich zuversichtlich, dass schon bald ein Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen werden könne. Auch die NATO sei an engeren Verbindungen interessiert. Die Schritte seien aber nicht gegen Moskau gerichtet. Georgien streitet sich mit Russland um 2 abtrünnige Regionen.
Bei einem Anschlag vor einem Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 3 US-amerikanische Ärzte ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung hatte ein Wachmann plötzlich das Feuer eröffnet. Das Krankenhaus der US-Hilfsorganisation CURE liegt im Westen der Stadt und gehört zu den führenden Kliniken des Landes. In Afghanistan häufen sich seit Jahresbeginn Anschläge auf Ausländer.
Die Friedensbemühungen im Nahen Osten haben nach der Annäherung der rivalisierenden Palästinenserorganisationen PLO und Hamas einen Rückschlag erlitten. Israel setzte heute die Gespräche mit den Palästinensern aus. Ministerpräsident Netanyahu erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, er werde nicht mit einer palästinensischen Regierung verhandeln, die von der radikal-islamischen Hamas gestützt werde.
7 Jahre bitterste Feindschaft zwischen der radikal-islamischen Hamas und der moderaten Fatah soll nun schlagartig vorbei sein? In Gaza trafen sich heute die Fraktionen zum Gespräch. In nur 5 Wochen soll eine Übergangsregierung stehen, heißt es. Dass Palästinenserpräsident Abbas nun eine Aussöhnung mit der Hamas sucht, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, wird von Jerusalem schärfstens kritisiert. Im israelischen Verteidigungsministerium tagte heute das Sicherheitskabinett. Es entschied vor 2 Stunden, die Friedensgespräche mit den Palästinensern abzubrechen. Bereits gestern erklärte Israels Premier beim Besuch des österreichischen Außenministers unmissverständlich: Präsident Abbas muss wählen. Will er Frieden mit der Hamas oder mit Israel? Er kann nicht beides haben. Die israelischen Medien sehen die palästinensischen Ankündigungen überwiegend skeptisch. Denn seit 2007 gab es bereits 5 vergebliche Versöhnungsversuche zwischen Hamas und Fatah.
Ja, auch der 6. Versuch, eine palästinensische Einheitsregierung zu bilden, könnte misslingen. Doch es gibt nun einen neuen Aspekt. Palästinenserpräsident Abbas glaubte schon längst nicht mehr an Gespräche mit Israel, die sowieso kurz vor dem Scheitern standen. Er will die Anerkennung Palästinas in den internationalen Institutionen erreichen. Und wenn er nun vielleicht für alle Palästinenser sprechen kann, könnte ihm das seinem Ziel sehr viel näher bringen.
Ein Jahr ist seit dem schwersten Industrieunglück in der Geschichte von Bangladesch vergangen. Beim Einsturz einer Textilfabrik waren mehr als 1.100 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 2.500 Arbeiter wurden damals verletzt. Angehörige, Freunde und Kollegen versammelten sich heute an der Unglücksstelle, um gemeinsam zu trauern. Viele der Opfer sind traumatisiert und warten auf Entschädigungen. Die Näherinnen fordern Hilfen und bessere Arbeitsbedingungen. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Manche warnen, dass ein ähnliches Unglück jederzeit wieder passieren könnte. Der Chef der Formel 1, Ecclestone, muss sich seit heute vor Gericht verantworten. Die Anklage wirft dem Briten vor, einen führenden Bankmanager mit Millionen bestochen zu haben, um seine Machtposition in der Rennserie abzusichern. Ecclestone weist das zurück. Vom Ausgang des Verfahrens hängt nicht nur seine Zukunft ab, sondern auch die Zukunft der Formel 1.
Bernie Ecclestone ist hochkonzentriert. Bei diesem Prozess geht es für ihn um alles. Er soll den damaligen Risikovorstand der Bayerischen Landesbank, Gerhard Grzybkowski, mit knapp 44 Millionen US-Dollar bestochen haben. Grzybkowski selbst gab das zu und wurde dafür bereits zu 8,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Rückblick. 2002 geht die Kirchgruppe insolvent. Ihre Anteile an der Formel 1 waren bei der Bayern LB verpfändet. Die halbstaatliche Bank wurde somit plötzlich zum Hauptaktionär. Ecclestone fürchtete um seine Machtposition, so die Anklage. Deswegen soll er Grzybkowski bestochen haben, um den unbequemen Anteilseigner loszuwerden.
Im Gegenzug soll dann Herr Dr. Grzybkowski sich dafür eingesetzt haben, dass die Bayerische Landesbank ihre Anteile an der Formel 1 an einen von Herrn Ecclestone gewünschten Investor verkauft.
Nämlich den Londoner Finanzinvestor CVC. Mit ihnen soll Ecclestone bereits vereinbart haben, Formel 1-Boss zu bleiben.
Wir werden der Kammer eine Vielzahl neuer Dokumente präsentieren, die belegen und beweisen sollen, dass Behauptungen der Gestalt, dass er sich Sorge um seine Position als CEO der Formel 1 machen musste, nicht begründet sind.
Außerdem habe er Grzybkowski das Geld nur gezahlt, weil er von ihm erpresst worden sei, ließ Ecclestone seine Anwälte erklären. Am Ende wird es darum gehen, ob es ihnen gelingt, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen der Anklage nachhaltig zu erschüttern.
Der Sozialverband VdK will wegen Missständen in der Pflege vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Verbandspräsidentin Mascher sagte, die Regierung müsse die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Pflegebedürftige ein menschenwürdiges Leben führen können. Insgesamt plant der VdK 10 Musterklagen, um die ganze Breite der Probleme abzudecken. Der VdK fordert unter anderem grundlegende Verbesserungen für Demenzkranke und eine stärkere Förderung der häuslichen Pflege. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird nach einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands immer größer. Der Verband legte sein Gutachten zur sozialen Lage heute als Gegengewicht zu anderen Wirtschaftsprognosen vor. Darin heißt es, hinter den volkswirtschaftlichen Erfolgsbilanzen verberge sich eine fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Noch nie habe es so viele Erwerbstätige gegeben, aber auch noch nie so viele prekäre Tätigkeiten und Teilzeitbeschäftigungen. Porträts prägten sein Lebenswerk. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt von morgen an Bilder des österreichischen Expressionisten Oskar Kokoschka, darunter Gemälde, die bislang noch nie ausgestellt worden sind. Der 1980 verstorbene Künstler gilt als einer der herausragenden Maler der klassischen Moderne.
Kokoschka glaubte, sie könnten die Gesellschaft verändern, die Kinder. Deshalb verewigte er sie in seinen Werken, zu sehen im Kunstmuseum Wolfsburg. Kinder aus der Arbeiterschicht malte er ebenso wie Auftragsarbeiten, darunter auch ein Bildnis des Sohnes von Sophia Loren.
Er hat Kinder immer so gemalt, als würden sie in ihrer eigenen Welt sein. Er hat sie auch oft spielen lassen, während er sie porträtierte und auch immer etwas höher gesetzt, sodass er auf Augenebene war.
Und das, obwohl Kokoschka selbst Zeit seines Lebens kinderlos blieb. Kokoschkas Frauenporträts präsentiert die Ausstellung in einem eigenen Raum. Der Künstler galt als einer der bedeutendsten Expressionisten seiner Zeit.
Insofern lag es auf der Hand, Oskar Kokoschka zu zeigen, eine Ausstellung zu zeigen mit Werken, die speziell in den letzten 20, 30 Jahren in Europa so in der Form nicht zu sehen war.
Bis zum 17. August wird die Ausstellung in Wolfsburg zu sehen sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. April.
Feuchtwarme Luft über Deutschland sorgt für Sonne, aber auch für Schauer und Gewitter. Die Wetterlage ändert sich kaum. In der Nacht lassen die Schauer und Gewitter nach, später ist es überall trocken. Vor allem im Norden und Osten bildet sich Nebel oder Hochnebel, der sich morgen bis zur Mittagszeit halten kann. Davon abgesehen scheint die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich Quellwolken, aus denen einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter niedergehen. Der Wind wird schwach bis mäßig, am Meer auch frisch, bei Gewittern starke Böen. Heute Nacht zwischen 3 Grad am Alpenrand und 12 an der Leine. Morgen werden an der Ostsee 12 Grad erreicht, am Rhein bei Karlsruhe 26. Die Aussichten: am Samstag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Am Sonntag ebenfalls zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Südwesten regnet es oft. Im Nordosten bleibt es dagegen meist trocken und freundlicher. Am Montag unbeständig mit Regen und Gewittern.
Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Ein Jahr nach der Katastrophe von Bangladesch. Warum die Textilarbeiterinnen immer noch auf angemessene Entschädigung warten. Und das Wunder von Costa Rica. Weshalb Johannes Paul II. Heilig gesprochen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.